Historie und Selbstdefinition des CCC. Im Grunde müssen wir mal ganz früh anfangen bei der Historie. Den Club gibt es halt nun mal schon ein paar Jahre. Aber selber fange ich immer an mit unserer Präambel aus der Satzung, denn die stellt sehr gut dar, was der CCC ist. Am besten lese ich mir direkt mal vor. Die Informationsgesellschaft unserer Tage ist ohne Computer nicht mehr denkbar. Die Einsatzmöglichkeiten der automatisierten Datenverarbeitung und Datenübermittlung bergen Chancen, aber auch Gefahren für den Einzelnen und für die Gesellschaft. Informations- und Kommunikationstechnologien verändern das Verhältnis Mensch-Maschine und der Menschen untereinander. Jetzt kommt der zweite Teil mit dem längsten Satz mit 43 Wörtern. Die Entwicklung zur Informationsgesellschaft erfordert ein neues Menschenrecht auf weltweite ungehinderte Kommunikation. Der Chaos Computer Club ist eine galaktische, manche sagen auch, das ist verwerflich, denn es sollte intergalaktisch heißen, weil sonst würden wir ja irgendwie andere Galaxien diskriminieren. Der Chaos Computer Club ist eine galaktische Gemeinschaft von Lebewesen, unabhängig von Alter, Geschlecht und Abstammung, sowie gesellschaftlicher Stellung, die sich grenzüberschreitend für Informationsfreiheit einsetzt und mit den Auswirkungen von Technologien auf die Gesellschaft sowie das einzelne Lebewesen beschäftigt und das Wissen um diese Entwicklung fördert. Die Worte sind so in den Jahren 81 bis 85 entstanden. Es gibt 81 schon eine Vorabversion, sage ich mal, die das im Grunde genommen schon reflektiert haben, aber die endgültige Form dieser Präambel ist dann halt 1986 oder 85, 86 entstanden. Das ist etwas, was ihr wahrscheinlich nicht so gut lesen könnt, aber das ist so der Anfang des CCC. Man sieht hier unten noch, damit fing alles an, in der Tageszeitung, Berliner Zeitung, vom 1.9.81. Und da gab es die Rubrik Tuwat, um für Aktionen aufzurufen, wo man sich halt mal treffen kann und so weiter und so fort. Ich glaube, das lese ich auch nochmal vor, nur so der Vollständigkeit halber. Dass die innere Sicherheit erst durch Computereinsatz möglich wird, glauben die Mächtigen heute alle. Dass Computer, übrigens Computer mit K, dass Computer nicht streiken, setzt sich als Erkenntnis langsam auch bei mittleren Unternehmen durch. Und ich kriege jetzt wieder einen Anruf aus Frankfurt. Entschuldigung. Weiter. Schönen guten Tag. Ich bin gerade in einem Vortrag selber beim CCC. Ab 14 Uhr können Sie mich wieder ganz frei sprechen. Ja? Auf Wiederhören.
Nachrichtenagentur AP in Frankfurt. Sorry. Die arbeiten auch samstags, sehr interessant. Okay, also dass Computer nicht streiken, setzt sich als Erkenntnis langsam auch bei mittleren Unternehmen durch. Dass durch Computereinsatz das Telefon noch schöner wird, glaubt die Post, heute mit ihrem Bildschirmtextsystem in Feldversuchen beweisen zu müssen. Damals war 1981 Bildschirmtext wirklich noch ein Feldversuch, wo ein paar Leute ausgesucht waren, die das machen durften, aber nicht allzu viele, ich glaube 300 Leute oder so waren das am Anfang. Dass der Personal Computer nun in Deutschland dem videogesättigten BMW-Fahrer angedreht werden soll, wird durch die nun einsetzenden Anzeigenkampagnen klar. Da gab es sehr schicke Kampagnen, unter anderem auch von, was war das, Commodore, Intel und so weiter, wo zum Teil schon Kinder mit reingezogen wurden, die bösen Hacker von damals und so. Ganz nett, gibt noch irgendwo ein paar Fotos davon. Ich glaube, auf der Chaos-CD sind die mit drauf. Dass sich mit Kleinkomputern trotz alledem sinnvolle Sachen machen lassen, die keine zentralisierten Großorganisationen erfordern, glauben wir. Damit wir als Computerfreaks, sehr schön ist die Schreibweise, Computer mit K und Freaks, F-R-I-E-K-S, nicht länger unkoordiniert vor uns hinwuseln, tun wir was und treffen uns am 12.09.81 in Berlin in der Wattstraße, das ist das TAZ-Hauptgebäude oder auch die Kommune 1, ab 11 Uhr. Wir reden über internationale Netzwerke, Kommunikationsrecht, Datenrecht, wem gehören meine Daten, Copyright, Informations- und Lernsysteme, Datenbanken, Encryption, Computerspiele, Programmiersprachen, Process Control, Hardware und was auch immer. Man sieht, dass die Themen sich bis heute, 23 Jahre später, gar nicht mal so stark verändert haben. Das finde ich so sehr interessant bei der ganzen Geschichte, dass der Chaos Computer Club über die Zeit gleich geblieben ist. Der Text wurde verfasst von Tom Twiddlebit, der ist heute immer noch im CCC anzutreffen und Wau Wolf ungenannt, auch Wau Holland bekannt, quasi als die zwei Gründer im CCC. Ich habe interessanterweise jetzt, ich war noch die letzten Tage in Kassel gewesen,
von anderen Personen aus der damaligen Zeit dann mal mitgekriegt, wie sich überhaupt die Personen getroffen haben. Das war auch sehr interessant irgendwie. So über Schweiz ging das und dann wieder nach Deutschland zurück und ganz klasse. Ja, zur Geschichte. Jetzt habe ich mal so ein bisschen Chronologie hier aufgestellt. Wie wir gerade gesehen haben, September 81 war der Treff von Computer Freaks in Berlin. Ich habe ja Computer Freaks nach heutiger Rechtschreibung niedergeschrieben. Ausgelöst durch WOW Holland und damit die Gründung des CCC in den Räumen der Tageszeitung am großen Tisch der Kommune 1. Es war aber auch so, dass man sich dann irgendwie noch zur IFA getroffen hatte in dem Jahr. Da gab es auch ein paar Leute aus Hamburg dabei. Dann wurde in Hamburg direkt auch nochmal so eine Gruppe mit aufgebaut. Und daher ist der CCC immer noch so in diesen beiden Hauptstandorten aktiv, so Berlin, Hamburg. Das sind so die beiden großen rivalisierenden Standorte. Ja, der CCC selber hat ja auch sein Büro in Hamburg und in Berlin findet dann so die, finden die Aktionen so in Richtung Bundestag statt vor allem. WOW ist selber auch nach Hamburg, später nach Hamburg gegangen. Das heißt, irgendwie hat er seinen Sitz von Berlin nach Hamburg wieder verlagert und es hing sehr viel an WOW zu der Zeit auch. Ja, das war so ein bisschen Selbstfindungsphase, möchte ich mal sagen. Dann hat man 84 einfach auch mal über die Taz auch wieder mal Anfragen gemacht, ob Interesse dran besteht an so einem Hackerblatt. Man könnte es dann bestellen und irgendwie ging innerhalb von 3 Tagen 70 Anmeldungen oder 70 Vorbestellungen rein. Dann hat man ganz schnell eine Zeitschrift zusammengesetzt. Das ist die Datenschleuder, die ihr heute auch noch kennt. Gibt es da unten zu kaufen in der aktuellen Ausgabe. Die ältere, die vorletzte ist auch noch mit dabei. Sprich, die gibt es seit 84, die Datenschleuder. Da waren dann auch nette Texte drin über Selbstbau eines Modems. Durfte man ja damals nicht veröffentlichen, ist ganz nett irgendwie geschrieben. Und wenn ihr jetzt dieses Beinchen mit dem Relais verbindet, dann wirkt das Teil als Modem, was ihr nicht dürft. Und irgendwie, ich glaube, der Aufruf kam genau richtig und dementsprechend wurde auch selber dann so ein Modem hergestellt damals. Dann haben wir November 84, sprich als die Datenschleuder schon ein bisschen da war, gab es den berühmten BTX-Hack. Man hat eine Sicherheitslücke in BTX entdeckt und zwar, wenn man die Seite überfüllt, die BTX-Seite, kamen dann irgendwelche Strings hervor, die quasi durchs BTX so geflossen sind, unter anderem Passwörter im Klartext natürlich, weil damals gab es ja noch nicht so die Verschlüsselung. Da hat man zufälligerweise einen Bankaccount der Hamburger Sparkasse dabei entdeckt. BTX gab es aber auch schon von vornherein ein System, um Bezahldienste anzubieten. Der CCC selber hatte eine nette Seite, auf der man sich auch halt einloggen konnte, 9,97 zahlen konnte und dann mit einer kleinen Rakete kleine Pesthörnchen abschießen konnte. Das hat den Leuten damals gefallen. Das ist total simpel gemacht irgendwie. So Space Invaders mäßig irgendwie. Naja, auf jeden Fall haben dann WOW und Steffen Veneri zusammen so in einer Nacht mal das ganze System ausgenutzt, um sich mit dem Account der Hamburger Sparkasse auf den CCC-Seiten einzuwählen und dementsprechend bei jeder Einwahl 9,97 abzubuchen. 9,97 übrigens, 997 ist die größte Primzahl unter 1000. Man konnte auch keine Beträge über 10 Mark wählen. Deshalb 9,97 Mark. Ja, und das lief dann die ganze Nacht durch, irgendwie so 13 Stunden lang. Und in den 13 Stunden waren dann mal 135.000 Mark in etwa zusammengekleppert worden. Sprich, die Hamburger Sparkasse war noch 135.000 Mark leichter. Ich habe letzte Woche interessanterweise noch Interviews gesehen mit dem Bankdirektor der Hamburger Sparkasse, die damals gedreht wurden. Und er ist dem CCC überhaupt nicht böse, sondern er findet sogar gut, dass sie die Lücke entdeckt haben und sie müssten sich jetzt an die Post wenden, die ja das System als sicher verkauft haben. Es waren noch ganz andere Zeiten damals. Heutzutage wird wahrscheinlich der ganze Strick umgedreht werden, aber es passte super. Also CCC wurde dann über Nacht bekannt. In allen möglichen Fernsehsendungen waren die dabei. Wurde dann auch immer wieder angefragt für solche Hacks, inwieweit der CCC jetzt selber damit verbunden war und so. Auf jeden Fall, wir waren bekannt. Ja, und durch das große Interesse auch von der Öffentlichkeit her wurde dann ganz schnell ein Kongress aufgesetzt. Der erste Chaos Communication Kongress 1984. Pardon. Ich habe eine Stresserkältung eingefangen. Auf jeden Fall der erste Chaos Communication Kongress fand dann im Dezember 84 statt, in dieser berühmten Zeit zwischen den Jahren, sprich zwischen Weihnachten und Neujahr, wie er jetzt auch immer noch stattfindet. Inzwischen haben wir ja 20 Kongresse hinter uns gebracht. Und es war im Eidelstädter Bürgerhaus, wo er mit wenigen Ausnahmen bis 1997 oder 98 stattgefunden hat dann. Dort kamen dann etwa 200 Leute zusammen, gar nicht mal so viele Rechner, waren halt noch teuer damals, das hat sich aber in den nächsten 2-3 Jahren dann ergeben, weil Rechner wurden recht preiswert und man konnte sich gut als Weihnachtsgeschenk dann irgendwie das Ganze zukommen lassen, direkt zum Kongress mitnehmen, ausprobieren und so. Die ersten Telefonnetze standen da ja auch natürlich auch schon, mit Hicks war ja im Aufbau oder hat ja schon bestanden und hat man dann sich so die ganzen Dienste angeguckt, auch zum Teil auf interessante Rechner eingewählt. Interessant war damals vor allem Rechner von der, was war das, die Washington Times oder so, die dann schon ihre Berichte in der Nacht vorher dort stehen hatten. Man konnte sich dann mit einem gecrackten Redakteur-Account dann die ganzen Berichte schon mal durchlesen. Genauso wie das CERN, war auch so eine berühmte Anlaufstelle, CERN in Genf liegt das. Das ist so die europäische Hackerfahrschule gewesen. Irgendwie waren da fast nur Hacker im System und über irgendwelche Bekanntschaften konnte man immer einen Account kriegen und wurde ganz gut genutzt, um halt auch sich miteinander auszutauschen und Informationen. Pardon. Na, komm, nächste Seite. So. 85. Kaum einer kennt die Geschichte noch. Was hat der CCC mit Vorwerk zu tun? Staubsaugerhersteller aus Wuppertal. Ne, das sind immer die netten Leute, die dann so anklingeln und schönen guten Tag, gnädige Frau, darf ich Ihnen mal meinen kleinen Kobold vorstellen und so. Kobold ist einer deren Markenstaubsauger so gesehen, irgendwie seit 30 Jahren, 40 Jahren hergestellt. Na, Kobold hat aber die dumme Angewohnheit, dass sein Motor am unteren Ende des Ansaugrohres sitzt. Nicht irgendwie bei normalen Staubsaugern, die man so kennt mit dem langen Schlauch und da hinten ist irgendwo der Motor, sondern der Motor sitzt da ziemlich weit unten. Es ist 1978, oder war das 72 sogar, kann man nachlesen, eine Studie rausgekommen über die Gefährlichkeit von Onanierpraktiken mit Staubsaugern. Es gibt recht viele Fälle pro Jahr, die dann so in Krankenhäuser eingeliefert werden von Personen, die da sich selbst Schaden zugefügt haben. Der CCC fand diesen Text als Aufklärungsarbeit sehr interessant. Da wurde auch irgendwie in der Bielefelder Zeitschrift Dreck mal abgedruckt und hat den da irgendwie, wow, den glaube ich gefunden dann, und hat den mal auf die BTX-Seiten vom CCC gesetzt. Vorwerk fand das nicht so toll. Ja, das Problem war, da gibt's noch einen sehr schönen, ich weiß nicht, habe ich Netz hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Da gibt's einen sehr schönen Text noch dazu, irgendwie der Staubsauger mit einer Öffnung von 3,2 Zentimetern hat den Motor nach 11 Zentimetern sitzen. Durch Einführung des Gliedes wird es halt erigiert und nach Länge dementsprechend können gute Schmerzen zugefügt werden, bis hin zu Verstümmelung. Auf jeden Fall, Vorwerk fand es nicht so toll und hat versucht, mit einer Unterlassungserklärung den Text wieder aus dem Netz zu nehmen. Da gab es dann irgendwie die Option, entweder 500.000 Mark zahlen oder Steffen ein halbes Jahr in den Knast stecken. Beides ist dann nicht durchgekommen, weil es gibt halt nur nicht irgendwie ein Gesetz für die Bewahrung einer Ehre einer Firma. Ich weiß nicht, der Text, der steht immer noch im Netz, den kann man immer noch nachlesen. Das ist eigentlich ein Link hier, aber dadurch, dass wir jetzt kein Netz haben, können wir das jetzt noch nicht sehen. Einfach mal CCC und Vorwerk eintippen, das ist der erste Link bei Google. das ist im Grunde genommen, kann man so sehen, dass es der erste Fall von Netzzensur war. Sprich, dass eine Firma über staatliche Institutionen versucht hat, den Club einen Maulkorb aufzusetzen. Der CCC wird später noch in seiner Geschichte mehrmals mit Netzzensur in Berührung kommen. Ja, Juli 86. Es bahnte sich an, dass das Strafgesetzbuch geändert wird in der sogenannten zweiten Novelle des zweiten Wirtschaftskriminalitätsgesetzes. Das sollte im August 86 verabschiedet werden, ist auch verabschiedet worden. Da gab es dann in unserem schönen Strafgesetzbuch dann diese tollen Paragraphen 202a, Ausspähen von Daten und so weiter und so fort. Das heißt, diese Paragraphen, die dem Hacker das Handwerk erschweren, dass dann viele Aktionen so, wie soll man sagen, illegal werden, dass wir nicht mehr so frei uns durch die Gegend bewegen können. Ja, und wir standen jetzt vor der Option, entweder wir machen so weiter wie bisher, das würde dann einer terroristischen Vereinigung gleichkommen, oder wir wählen halt die Gründung eines eingetragenen Vereins, um halt weiterhin als Sprachrohr der Hacker-Szene zu dienen. Naja, terroristische Vereinigung, war klar, ist nicht so eine gute Option, also Verein. Dementsprechend gibt es den Chaos Computer Club seit 86 als eingetragener Verein. Wobei man muss sagen, es gibt immer noch die große Unterscheidung zwischen dem Chaos Computer Club e.V. und dem Chaos Computer Club selber, wo dann halt eher so die Hacker drin sind, die sich aber mit dem Verein nicht so ganz identifizieren können. Wenn ihr Fragen habt, fragt euch zwischendurch, ist kein Thema. Ja, März 88, das war dann so die heiße Phase irgendwie. Da gab es dann so einen tollen Bug im WMS Operating System von Digital. Digital-Systeme wurden halt hauptsächlich in den USA eingesetzt, in Deutschland nicht so verstärkt. Und der Bug sah dahingehend aus, dass wenn ein Rechner, der einfach nur die Default-Installation drauf hatte, gab es ein Administrator-Kennwort. Ich glaube, das war sogar Administrator. Auf jeden Fall, es gab ein festgesetztes Kennwort und viele Systeme waren halt einfach noch nicht das Kennwort geändert. Ja, irgendwie sowas, Administrator, irgendwie so war das. Ist nicht meine Zeit, da habe ich selber noch irgendwie mit der Rassel um den Weihnachtsbaum, bin ich da noch gerannt, also. ich muss das selber auch, die ganze Geschichte irgendwie nachvollziehen, aber nun ja. Auf jeden Fall gab es viele Systeme in den USA, auch in diesem SPAN-Netzwerk der NASA. Und man kam dann halt dementsprechend so über unsere Hackerfahrschule im CERN in die USA und dort weiter bis zur NASA. Und der CCC hat dann auch damals sich mit dem Verfassungsschutz hier in Deutschland auseinandergesetzt, hat ihn darauf hingewiesen, dass da ein Problem gibt, um halt die Schuld schon mal von sich zu weisen. Jungs, da ist ein Problem da drüben bei Digital. Der Verfassungsschutz sollte sich doch mal bitte mit Digital auseinandersetzen. Und hat es aber irgendwie nicht so ganz hingekriegt oder Digital hat es von sich gewiesen. Auf jeden Fall wurde der Bug lange nicht behoben. Dementsprechend wuselten viele Leute halt so in den USA rum. Man hat sich dann immer wieder so getroffen. Es gab auch einige Hacker, die unter irgendeinem netten Pseudonym aufgetreten sind. Wie heißt das nochmal? Da gab es ein Pseudonym auf jeden Fall. Und keiner wusste, wer dieser Hacker ist. Man hat dann immer wieder nachvollzogen oder geguckt irgendwie. Und später erst ist dann rausgekommen, das war irgendwie das Pseudonym für die Hacker, die einen schlechten Tag hatten und sich einfach dann so genannt hatten. Das waren dann irgendwie so 5 bis 10 Leute irgendwie, die genau dieses Pseudonym angenommen hatten. Aber man hat sehr stark versucht, diesen Hacker zu finden. Dann war das Problem dabei, dass natürlich auch etliche Maschinen darunter waren, die so zum Beispiel für den Bau von Atomkraftwerken zuständig waren. Beispielsweise auch Betonfabriken, die irgendwie was mit Philips zu tun hatten. Und die haben einen Strafbefehl dann gegen Steffen Veneri ausgestellt. Steffen Veneri war damals im Club Pressesprecher unter anderem. Und Steffen wurde dann zu einer Konferenz in Paris eingeladen. Auf dem Flughafen aber dann auch direkt schon verhaftet und ist dann 66 Tage in Untersuchungshaft geblieben dort, bis er dann wieder freigekommen ist. Irgendwie so nach einer Woche hat man im Club auch irgendwie bemerkt, so, oh, Steffen ist ja gar nicht da und der sitzt ja da in Haft und wir haben jetzt nur Pressemeldungen rausgeschickt, aber da braucht man frische Unterwäsche und da haben sie tatsächlich irgendwie noch frische Unterwäsche in den Knast geschickt. Auf jeden Fall, Steffen kam auch wieder frei, weil die ganze Gesetzeslage irgendwie ein bisschen komisch war. Es wurde halt in 27 Ländern gegen ihn ermittelt. Unter anderem auch gegen den Club. Zwischendurch kamen dann nämlich ein paar Hausdurchsuchungen in Hamburg und Berlin. Hauptsächlich Hamburg gab es dann die Hausdurchsuchungen. Der Club wurde halt komplett auf den Kopf gestellt. Und es war dann auch eine schwierige Zeit für den Club, weil irgendwie war so ein bisschen das Vertrauen gebrochen. Die Regierung wussten auch nicht, wie man jetzt die Hacker einsortieren sollte. Aber irgendwie hat sich das so ergeben, dass die Hacker im Grunde doch die Guten waren. Also der CCC war dann doch der Gute. Und das Problem lag dann wirklich in der Industrie. Das hat sich durch irgendwie Interviews ergeben, ganz komische Sachen. Ja, Mai 89, im Grunde so fast schon das Ende dieser heißen Phase. Gab es dann noch den NASA-Hack, beziehungsweise aus dem NASA-Hack gab es den KGB-Hack, was man ja auch im Film 23 über Karl Koch dann so nachvollziehen kann. Sprich, dass in Rechner der NASA ja eingebrochen wurde, wie ich gerade sagte. Es wurden Daten daraus kopiert und die wurden einfach mal an KGB in Ostberlin verkauft. Die ganze Geschichte ist ja sehr tragisch dann ausgegangen. Im Grunde genommen hatten wir dann unsere erste Leiche im Club, sprich Karl ist irgendwie aus ungeklärten Umständen ist er dann ums Leben gekommen. Man weiß bis heute nicht, ob er Selbstmord begangen hat oder ob er irgendwie von Geheimdiensten aufgehetzt wurde. In Film 23 wird noch sehr viel so mit Illuminaten dargestellt und Problemen mit Drogen und so weiter. Das ist durchaus recht realistisch, der Film auch. Das ist durchaus auch so geschehen, wie es im Film dargestellt wird. Ein paar Szenen sind natürlich ein bisschen übertrieben, aber er ist empfehlenswert. Auch das Buch ist sehr empfehlenswert. Im Buch steht eigentlich noch mehr drin, was man so wissen möchte. Die ganze Wahrheit kennt, glaube ich, keiner. Ja, auf jeden Fall war es ein sehr großer Vertrauensbruch im Club. So die alte Garde, sage ich mal, von den richtigen Hackern hat sich dann irgendwie ein bisschen vom Club zurückgezogen. Man hat, oder halt durch die ganzen Probleme wurde sehr viel aufgemischt. Man konnte niemand mehr vertrauen, wem soll ich jetzt vertrauen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall kam es dann so raus, dass so in den 90er Jahren kaum im Club was los war. Deshalb habe ich hier nur eine Folie zu 90ern. Und zwar fing es schon im Februar 1990 an. Wir erinnern uns, 9. November 89, dass dann der Fall der Mauer war. Man wollte dann auch eine gemeinsame Veranstaltung machen. Ursprünglich war geplant, schon den Kongress 1989 nach Ostberlin zu verlegen. Das Problem war aber dabei, dass Westdeutsche erst seit dem 24. Dezember 1989 nach Ostberlin oder nach in den Osten durften. Wobei es andersrum ja anders war. Also Ostdeutsche durften direkt nach Westdeutschland und Westdeutsche durften ja später rein. Auf jeden Fall wurde das Ganze dann ein bisschen verlegt. Da wurde im Februar 1990 im Haus der Jungen Talente in Ostberlin wurde der Kommunikationskongress Cocon durchgeführt. Wer kennt Cocon hier noch als anderen Begriff? Scheinbar keiner. Cocon ist unter anderem auch die Liste der Geräte, der technischen Geräte, die nicht in den Osten exportiert werden durften. Nicht richtig? Also mir wurde es nur so beigebracht. Ich kannte Cocon bis vor ein paar Wochen auch noch nicht. Wie war's? Cocon sogar. Mit M? Okay. Also unser Kongress hieß Cocon definitiv. Ja, ja, Cocon ist auch das, ja, ja, richtig. Cocon? Also ich habe es unter dem Namen gefunden, gibt da auch noch einen schönen Bericht dazu, irgendwie 6-Seiten-Bericht als PDF bei der TU Berlin. Auf jeden Fall wurde es halt so, im Grunde genommen ist es so eine Hacker-Wiedervereinigung gewesen. Es kamen sehr viele Leute aus dem Osten auch dahin, aus Ostberlin, generell aus dem Osten, die sich auch damals schon mit Rechnern beschäftigt haben und die sind heute noch im CCC auch sehr aktiv. Ja, dann 92 bis 95, so die eine der großen Aktionen, die gestartet wurden, war mehr so eine Sache auch von FÖBUT, dem Verein zur Förderung des bewegten und unbewegten Datenverkehrs in Bielefeld. Die haben im ehemaligen Jugoslawien ein Mailbox-System mit aufgebaut, das SAMIR für Krieg, Quatsch, für Frieden. Für Frieden, SAMIR Transnational Network, was im Grunde genommen so den Kontakt zwischen Familien wiederherstellen sollte. Es war ja oft so, dass im ehemaligen Jugoslawien dann irgendwo Grenzen gezogen wurden zwischen Ortschaften und Familien sich nicht gegenseitig besuchen konnten. Sie wurden in verschiedenen Lager verschleppt und so weiter und so fort. Und durch dieses SAMIR Transnational Network war es möglich, Mailbox-System zu nutzen. Das Problem war jedoch, dass die Telefonleitungen zwischen den einzelnen Ländern gekappt wurden. Dementsprechend konnte man noch teilweise irgendwie über Österreich raus telefonieren in manchen Teilen des ehemaligen Jugoslawien. Dann gibt es noch eine andere Mailbox, die durfte die Satellitenverbindung des BBC nutzen, um dann mal irgendwie Daten auszutauschen in die Weltstadt Bielefeld und wieder zurück. diese ganze Mailbox war irgendwie so ein autarkes System, so mit einem Dieselgenerator dahinter, die lief dann halt, wenn man halt Lust hatte oder wenn man sie brauchte, und dann Satellitenverbindungen, es war einfach wahnsinnig irgendwie, was sie da schon aufgebaut hatten. Man konnte recht viele Familien auch wieder zusammenführen oder dass zumindest der Kontakt dafür da war. Es ist eigentlich sehr interessant, dass halt in so einem Krisengebiet dann auch noch Netzwerke wieder vorhanden sind und aufgebaut werden. Ja, Mitte der 90er Jahre war dann so ein bisschen auch so für den CCC, die hat sich der CCC wieder so weit gefangen von den Aktionen Ende der 80er. Es gab halt neue Leute auch, neue Generationen so gesehen, die weit verbreitet war über die Republik oder auch immer noch ist. Und dadurch gab es dann halt so die Gründung von mehreren regionalen Gruppen. Beispielsweise Köln ist eine der Gruppen, die in den 90er Jahren entstanden sind und heute sehr groß sind, sehr aktiv sind. Bis Ende der 90er sind viele Chaos-Refs noch hinzugekommen, ein paar sind auch wieder eingegangen, aber im Grunde genommen war es dann für den CCC mehr so die Ausbreitung in der Fläche, jetzt nicht, jetzt abgesehen von Hamburg und Berlin. Dann gab es noch 97 einen netten Hack, und zwar die D2-Kundenkarte, die geklont wurde. Immer diese Karte, die so ganz sicher ist und die kann keiner klonen. Und es gibt ja immer nur eine einzige Karte. Irgendwie ist es einer Gruppe um Tron herum gelungen, die Karte zu klonen. Was auch recht gut in den Medien verbreitet war. Warst du damals dabei, Rüdiger? Nö, ja, nee, doch. Du kannst wahrscheinlich mehr zu sagen. Hast du noch so eine Karte?
Das war ganz interessant. Das waren kryptografische Arbeiten von der Universität Berkeley. Und das Lustigste in dem Bereich, also ich habe mir das wissenschaftlich angeguckt und die jungen Leute praktisch, und wir haben nach langer Arbeit dann irgendwie rausgekriegt, dass man das irgendwie, ich glaube, in 10 Stunden brechen konnte. Und die jungen Leute haben das irgendwie in 8 Stunden gebrochen. Und wir waren als Wissenschaftler da tief beleidigt. Und ein Jahr später habe ich einen der Beteiligten dann darauf angesprochen und meinte, nee, wir haben keine kryptografischen guten Techniken verwandt, sondern wir haben einfach das Quarz auf doppelt so schnell gestellt. Und deswegen haben die Ergebnisse schneller gehabt. Insofern waren die damals bei dem Klon ein paar Stunden erfolgreich. Ja. Aber wir haben damals also auch Wissenschaft und junge Hacker haben sich da auch gut unterhalten.
Gut, interessant, das mal so mitzukriegen. Gibt auch auf unseren Webseiten gibt's noch eine ganze Anleitung dazu, wie man da vorgeht und so weiter und so fort, mit welchem Chipkartenleser man am besten verwendet, welche Software und so. Gibt's alles noch auf den Webseiten vom CCC. Ja, Oktober 98, Tron habe ich ja gerade schon erwähnt, wurde dann tot in einem Park in Berlin aufgefunden. Man weiß bis heute auch immer nicht, ob das Selbstmord war, weil er war vor ein paar Tagen verschwunden, oder ob es halt auch wieder irgendwelche anderen Interessensgruppen waren, die ihn da mit einem viel zu großen Gürtel am Baum aufgehangen haben. Nachzulesen ist vieles zu Tron. Zum einen gibt es ein Buch von Burkhard Schröder, was ja, meiner persönlichen Erfahrung nach nicht so doll ist. Andererseits gibt es die Webseite tronland.de. War das Tronland? Ich glaube schon, ne? Ja. Auf jeden Fall kann man vieles über Tron nachlesen, was er gemacht hat. Unter anderem auch seine Diplomarbeit über Verschlüsselung bei ISDN. Steht vieles dazu, was man halt wissen möchte über Tron. Ja, und dann im August 99, im Grunde genommen, der Club hat so seinen Stammsitz auf einmal in Berlin gekriegt, nachdem auch so der Bundestag umgezogen ist. Ist der Club auch sehr stark nach Berlin gekommen. Viele Leute in Berlin, unter anderem der Kongress wurde schon 98 rübergezogen nach Berlin, weil in Hamburg die Räume viel zu klein wurden. Und in Berlin gab es dann das Haus am Kölnischen Park, so ein herrliches, ich weiß nicht, das ist für mich immer mal Nostalgie gewesen, also diese herrlichen orangenen Plüschsessel irgendwie in diesem riesigen Aula. Ich fand es einfach klasse, so die ganze Atmosphäre dort. SED-Parteihochschule war das sogar. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Auf jeden Fall, es gab halt so von ein paar Leuten in Berlin einfach diese Visionen, wir können das ja mal machen, dann können wir auch mal so ein Camp machen, wie es schon die Holländer öfters gemacht hatten früher, oder Niederländer muss man eher sagen. Die haben schon auch Anfang der 90er Jahre Camps gemacht in den Niederlanden, wo man sich einfach so zum Hacken traf und im Sommer unter freiem Himmel. Und dann gab es das Ganze auch vom Chaos Computer Club. Es war in Alt-Landsberg bei Berlin dann. Sehr nette Veranstaltung. Ja, jetzt kommen wir mal so zu den letzten paar Jahren. Der erste große Fall oder erste große tragische Fall war, das war Holland, im Jahr 2001 am 29. Juli verstarb. Er hat einen Schlaganfall im Mai gekriegt, lag 2 Monate lang im Koma und hat sich einfach nicht davon wieder erholt. Dementsprechend so quasi der Alterschef des CCC ist dann, war nicht mehr unter uns. War für viele sehr traurig. Der Club war ein bisschen ruhig danach, muss ich sagen. War eine ganz komische Zeit. Andererseits konnten wir natürlich auch nicht aufhören. Es gab ein 20-jähriges Jubiläum. Das wurde auch gefeiert. Und zwar sollte es am 12. September 2001 gefeiert werden, wurde auch gefeiert, der XXCCC im damals noch nicht umgebauten Berliner Kongresszentrum, am Alexanderplatz hieß Teil, oder eigentlich Kongresshalle. Das dumme Problem war jedoch, dass irgendwie einen Tag vorher ein paar Leute meinten, ein paar Flugzeuge in Hochhäuser in New York reinfliegen lassen zu müssen, weshalb das Ganze gar nicht mehr so durchkam, dass es da diesen Club gab. Also irgendwie wurde bei den Vorbereitungen zum XCCC dann auch nur ein Fernseher irgendwo fett hingestellt und irgendwie haben fast alle Leute nur vom Fernseher gehangen, um da irgendwie mal CNN zu schauen, was da jetzt los ist, weil die Welt war auf einmal anders, auf einmal. Na, andererseits haben wir dann uns noch irgendwie den größten Bildschirm, den es bis dahin gab, gebastelt, Blinkenlights, dieses Haus des Lehrers dort verwendet, 8 Stockwerke hoch, 14 Fenster breit und einfach eine Matrix daraus gebaut, wo dann viele Animationen liefen. Eine Animation wurde ziemlich schnell irgendwie verbannt, diese, die quasi als Zielmuster für Flugzeuge diente. Das passte nicht mehr so ganz in die Geschichte hinein. Also Blinkenlights lief dann auch noch ein paar Monate lang, 5 Monate lang und 23 Tage und war ziemlich fette Party zum Schluss und irgendwie haben die Berliner ihr Blinkenlight ziemlich lieb gewonnen. Musste aber raus dann, weil das Haus des Lehrers dann auch renoviert wurde. Ja, dann 20 Jahre nach Bestehen des CCC gab es auch endlich mal eine Demonstration auf der Straße. Also nicht nur so virtuell, sondern auch mal so mit Schildern in der Hand und wir demonstrieren. Und zwar zum Thema Netzzensur. Da in Nordwestfalen eine Infrastruktur geschaffen ist, unliebsame Webseiten herauszufiltern, dass die Provider quasi dafür zuständig sind, Webseiten, die die Regierungsbehörde bei uns vorgibt, dass diese dann rausgenommen werden sollen. Fanden wir nicht gut. Wie es halt so ist, Informationen müssen frei sein, einer unserer Grundsätze. Und haben dann dementsprechend zur Demonstration aufgerufen. Wir waren so 400 Leute in etwa irgendwie, die dann durch die Straßen gezogen sind. Später noch mit unserem obersten Zensurfreund, dem Regierungspräsident Bissow, gesprochen haben. Ihm noch eine rote Netzwerkkarte verpasst haben. Und viele Diskussionen vorher und nachher. Andererseits, also irgendwie Bissow hält immer noch an der Zensur fest. Es gibt aber jetzt mittlerweile das Ganze auf Bundesebene, wo alte andere Freunde von uns mit drin sitzen und das ist irgendwie alles gar nicht mehr so toll. Also Zensurmaßnahmen sind zwar ruhig geworden, aber es gibt sie immer noch, ist das Problem. Dann wurden wir im Juni 2002 auch Gründungsmitglied von European Digital Rights, EDRI, die Organisation, die sich auf europäischer Basis auch mit in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen in Europa für europäisches Datenrecht auch einsetzt. Tja, dann Oktober 2002 haben wir nochmal Blinkenlights nochmal eine Runde größer gemacht mit Arcade in Paris. Man nehme die Bibliothek National, da von den Tower mit der Hausnummer 23. Dieser Tower ist 20 Stockwerke hoch und 26 Fenster breit. Hinter jedem Fenster, also 520 Fenster, hinter jedem Fenster stehen 2 Lampen, macht 1040 Baustrahler. Musst du ausgerechnet sagen. auf jeden Fall größter Bildschirm der Welt mit 16 Graustufen. Und wer heute mal so ein bisschen in M-Player rumguckt, findet immer noch ein Plugin da drin, das Ganze auf Arcade ausgeben zu können. Sprich, man konnte selbst Videos darauf abspielen. Es war einfach klasse. Es sah genial aus. Vor allen Dingen so die Option Spiele, 4 verschiedene Spiele, Tetris, Pong, Pac-Man und Breakout per Handy zu spielen. Du stehst dann irgendwie auf der anderen Seite der Seine dort mit dem Handy und bist am Tetris spielen auf einem Haus. Also heftig. Einfach nur heftig. Wer es nicht gesehen hat, hat was verpasst, sag ich nur dazu. Ich weiß, es ist fies, aber egal. August 2003 haben wir nochmal ein Camp gemacht. Auch wieder in Alt-Landsberg, was zwar nicht von der Teilnehmerzahl irgendwie größer war, aber irgendwie fetter, muss ich dazu sagen. Irgendwie bunter, viel verspielter und richtig chillig und spaßig. Ja, und Dezember 2003 sind wir auch mit dem Kongress umgezogen. Leider ist das Haus am Kölnischen Park geschlossen worden. Jedoch hat der Betreiber dann die Kongresshalle am Alexanderplatz übernommen. Das war dann auch frisch renoviert. Wir waren somit die Ersten, die da rein durften. Es gab noch ein paar kleine bautechnische Mängel am Gebäude. Runterfliegende Glasscheiben beispielsweise und sowas. Nicht ganz angenehm. Das Ding hat tatsächlich einen Laptop von oben bis unten durchstochen irgendwie. Aber war schon interessant, halt irgendwie so als Chaos Computer Club in dieser fetten Halle zu sitzen, die eigentlich fast schon zu klein für uns auch wiederum war. Ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr ausgeht. Ich denke mal, wird ein bisschen was umorganisiert, aber wird trotzdem wieder cool, der Kongress. Ja, im März dieses Jahres haben wir dann zum Boykott der Musikindustrie aufgerufen, nachdem die Musikindustrie ziemlich lautstark rumgebrüllt hat, ey, wir haben so viele Umsatzeinbußen und das sind ja nur die Tauschbörsenbenutzer schuld, weil die nehmen uns das ganze Geschäft weg. Liebe Musikindustrie, habt ihr mal an Internet gedacht? Habt ihr mal dran gedacht, dieses Internet auch zu nutzen? Vielleicht möchte der Musikhörer nicht in den Plattenladen gehen und sich irgendwie CDs da aussuchen, sondern möchte die Musik von zu Hause runterladen und möchte sie dort auch zu einer Zeit runterladen, wo der Plattenladen geschlossen hat. Vielleicht könnt ihr auch mal wieder anständige Musik machen, so eine CD, wo mir 15 von 20 Tracks gefallen und nicht nur zwei. Vielleicht könnten wir auch mal Deutschland den Superstar irgendwie mal so ein bisschen absetzen oder sowas. Unbegreiflich. Also wir haben mal zum Boykott aufgerufen, waren da mal so ein bisschen populistisch, haben mit der Hand auf den Tisch geschlagen und gesagt, jetzt boykottieren wir. Das hat irgendwie viele Leute, so Internetnutzer, nicht nur Tauschbörsennutzer, generell Internetnutzer, hat das imponiert. Wir haben so viele Anfragen gekriegt, also sind irgendwie 400 Mails reingekommen auf mail@ccc.de, so hey super, und ich habe noch einen Banner erstellt und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mit auf die Webseite draufsetzen. Wir haben noch nicht mal alle Banner eingebaut. Es fehlt an Zeit einfach nur, aber es ist so viel reingekommen, es ist einfach nur krass. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch so viel Aufmerksamkeit kriegen. Ja, ganz aktuell, letzten Dienstag, haben wir dann nochmal eine Kundgebung gemacht. Also Kundgebung ist was in den Demonstrationen nur an einen Platz gebunden. Und zwar zum Thema RFID. Haben wir gegen die unkontrollierte Einführung demonstriert. Das war auch wieder in Düsseldorf, interessanterweise, vorm Hilton Hotel. Denn im Hilton Hotel fand eine zweitägige Fachtagung zu dem Thema statt, in dem sich die RFID-Industrie so gegenseitig belobhudelt hat, wie toll RFID ist, aber irgendwie haben sie vergessen, Datenschützer einzuladen. Da mussten wir halt so drauf aufmerksam machen. Ja, die Organisatoren der RFID-Tagung haben dann direkt auch noch eine Pressemitteilung rausgeschickt. Ja, in Zukunft werden wir auch immer Datenschützer einladen und die ersten Gespräche werden am Dienstag stattfinden. Haben natürlich kein Wort erwähnt, dass das die Kundgebung ist, wo sie Gespräche stattfinden lassen. Aber ich bin mal gespannt, ob sie es wirklich einladen in Zukunft. Ich denke mal schon, also Gespräche waren vorhanden und es war eigentlich ganz nett, so die ganzen Personen, die dann, die Teilnehmer, die in den Bus eingestiegen sind, um zu diesem Metro Future Store nach Rheinberg zu fahren, wo halt RFID schon teilweise angewandt wird, denen mal so einen Infoflyer mitzugeben, so für die Fahrt zum Lesen, viel Spaß und so. War ganz nett. Mal gucken, vielleicht lassen sich noch ein paar Leute davon umstimmen. Soweit zur Geschichte. Jetzt kommt so ein Teil über den CCC heute, wo man mitwirken kann. In den letzten, was habe ich jetzt noch, Viertelstunde, kriege ich durch. CCC heute, Vereinsziele erstmal. So quasi mehr oder weniger aus unserer Satzung rausgeschrieben, beziehungsweise FAQ und so weiter und so fort. Was ist der CCC? Eins unserer Ziele ist halt den Einsatz für ein Menschenrecht auf zumindest weltweite ungehinderte Kommunikation. Zumindest weltweit. Das heißt, wir wissen ja nicht, was da draußen irgendwann kommen wird. Wenn unsere Mondstation besteht oder wenn unsere Marsstation irgendwann aufrecht steht, dann wollen wir natürlich auch mit den Leuten kommunizieren. Ungehinderte Kommunikation, sprich, dass keine Zensurmaßnahmen dazwischen stehen, dass ich mit jedem irgendwie sprechen kann, mit dem ich will auch. Zumindest technisch irgendwie möglich. Ansonsten Förderung von Informationsfreiheit und Transparenz. Eines der Schlagworte dabei ist maschinendesbare Regierung, sprich, dass ich das Register der Bundesregierung, also das vom Bundestag, wie heißt das, das Geschichtsbuch? Nein. So die ganze Historie, halt die ganzen Texte des Bundestages dann auch zum Beispiel durchlesen kann, dass ich das für den Menschen sauber rüberbringen kann, dass ich mich selber darum informieren kann. Ansonsten Informationsfreiheit und Transparenz, sehr klar, spielt auch wieder so die Netzzensurgeschichte ein bisschen mit rein. Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Folgen von Technologie. Im Club haben wir sehr viele Leute, die sich halt sehr gut mit Techniken auskennen, die quasi neue Technologie bis auf das unterste Bit irgendwie auseinanderklamüsern können. Und andererseits haben wir natürlich auch Leute, die das Ganze politisch verkaufen können. Das heißt, dass wir da selber Kommunikation intern haben, sich gegenseitig auszutauschen und auch der Gesellschaft im Grunde genommen darstellen, was diese Technologie bedeutet. Thema aktuell RFID beispielsweise. Was sind RFID, was können die machen und was kann es für Folgen haben, wenn sie falsch eingesetzt werden? Dann das Einsatz für Bürgerrechte und Privatsphäre. Ja, das haben wir momentan hier auch irgendwie so im Rahmen dieser Veranstaltung, Privatsphäre vor allem. Da könnt ihr in anderen Workshops noch ein bisschen mehr dazu erfahren. Auch in Zusammenarbeit mit EDRI. EDRI halt für europäische Rechte mehr zuständig und Datenschutz ist mittlerweile größtenteils europäisch. Ja, und wie ich gerade eben schon so sagte, so halt durch diesen hohen Wissensstand können Gesetzes- und Informationsfehler früh erkannt werden. Und in Zusammenarbeit mit Politik, Wirtschaft und Industrie wird Abhilfe geschaffen. Das machen wir ja auch so bei RFID, jetzt, dass wir auch die Kommunikation mit der Wirtschaft aufnehmen. Wie läuft das Ganze, dass wir auch versuchen, mit der Politik Kommunikation zu schaffen, dass dort vielleicht auch ein paar Sperrriegel vorgeschoben werden, dass die Wirtschaft nicht alles damit machen kann, was sie gerne will. Das ist so unsere Arbeit generell. Und grundsätzlich kann man sagen, der CCC ist irgendwie die Schnittstelle zwischen Technik und Gesellschaft. Ja, nächste Folie. Hackerethik. Wollte ich mal kurz drauf eingehen, für die, die es nicht kennen. Kann man nochmal nachlesen auf der Webseite. Und zwar hauptsächlich stammt sie aus dem Buch Hackers von Stephen Levy, Ende der 70er entstanden. Ich habe das Buch selber noch nie gelesen. Da gab es dann 6 Grundsätze, was ein Hacker ausmacht. Der Zugang zu Computern und allem, was einen zeigen kann, wie diese Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein. Alle Informationen müssen frei sein. Hauptsächlich jetzt so aus den 70er, 80er Jahren stammt so kalte Zeit, Zeit des Kalten Krieges, Misstrau, Autoritäten, fördere Dezentralität. Ist heute, ich möchte nicht sagen, nicht mehr inaktuell, aber irgendwie wird es immer aktueller, habe ich das Gefühl. Irgendwie so Umkehrung des Kalten Krieges gegenüber USA. Naja, ganz komisch. Auf jeden Fall Misstrau, Autoritäten mal so ein bisschen behalten, Dezentralität fördern, viele lokale Grüppchen irgendwie, die etwas machen, auch verteilte Rechner und so, kommt alles hinzu. Was eigentlich mehr so ein Menschenrecht ist, ist der nächste Punkt, oder was in allgemeinen Menschenrechten auch so enthalten ist. Beurteile einen Hacker nach dem, was er tut und nicht nach üblichen Kriterien wie Aussehen, Alter, Rasse. Rasse kommt halt aus dem Amerikanischen, halt von Levy selber. Wir haben es mittlerweile eher, sagen wir bei uns, Abstammung. Geschlecht oder gesellschaftlicher Stellung. Also nach dem beurteilen, du hast eine Frage dazu.
Ja, im Original steht eigentlich, was er tut und was er sagt.
Echt?
Das ist, ich würde mal sagen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Vielleicht auch danach zu beurteilen, was sie wirklich sagen.
Was er tut und was er sagt und nicht nach üblichen Kriterien, in der Reihenfolge. Okay. Müsste ich nochmal nachlesen. Danke für den Einwurf. Ja, tun, sagen, halt auf jeden Fall nach dem, ne, was er macht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon Leute getroffen, irgendwie so mit Kapuze über den Kopf und irgendwie ungewaschen, 3 Tage nicht mehr geduscht und rasiert, irgendwo vor Monaten mal wieder. Nein, ich war es nicht. Auf jeden Fall die Leute, ich dachte, was ist das denn jetzt für ein Typ hier? Und habe ich trotzdem mit unterhalten und was der drauf hatte, war echt krass. Also da habe ich mir in den Ohren geschlackert. Einfach mal so ein bisschen darüber hinweggehen, mal über ein eigenes, über das eigene Ich so mal drüber hinweggehen und trotzdem mit den Leuten mal reden. Das bringt viel. Man kann mit Computern Kunst und Schönheit schaffen. Blinkenlights Beispiel. Großes Beispiel. Computer können dein Leben zum Besseren verändern. Ich glaube, das war schon sehr futuristisch, so Ende der 70er. Ich glaube, heute könnten wir kaum noch ohne Computer leben. Unsere ganze Weltwirtschaft wird zusammenbrechen ohne Rechner. Auch unser Privatleben könnte ohne Rechner zusammenbrechen. Wie viele Leute gehen mit ihrem Laptop schlafen und so? Also das ist, es fließt alles so mit hinein. Ja, und Ende der 80er Jahre haben wir dann noch zwei Punkte hinzugesetzt, vor allen Dingen so aufgrund dieser NASA-KGB-Hacks. Mülle nicht in den Daten anderer Leute und öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Ja, 10 Minuten habe ich noch, weil der Grünen schon geklatscht wurde. Ich mache mal noch ein bisschen schnell durch. Ja, es sind halt so die Punkte dabei, die wir noch hinzugefügt haben, was auch den CCC dann ein bisschen von der Hacker-Ethik wieder nicht distanziert, aber ergänzt, was zusätzlich noch dabei ist. Ja, mal zur praktischen Arbeit und der Organisationsform des CCC heutzutage. Wir selber sind eine intergalaktische Gemeinschaft, so sage ich es auch. Organisiert in dezentralen Hamburg, Berlin und Erfa-Kreisen, 10 weitere in der Bundesrepublik. Nein, Quatsch, nicht nur. Österreich haben wir mittlerweile auch einen. Also 10 weitere im deutschsprachigen Raum. Und etliche Chaos-Treffs, wie beispielsweise der hier in Dresden. Erfa-Kreise bezeichne ich immer gerne so als offizielle Niederlassung des CCC. Halt, Chaos-Treffs sind zum Teil sogar nur irgendwelche Stammtische, die sich mit den Ideologien des CCC auseinandersetzen, diese unterstützen und einfach mal irgendwie so ein-, zweimal im Monat treffen oder so. Und Erfa-Kreise sind im Grunde genommen wöchentlicher Treff und mehr in den CCC involviert. Achso, übrigens, das Foto, das ist unsere Zentrale in Hamburg oder Dezentrale in Hamburg. Die haben da so einen kleinen Shop noch unten mit drin und schön hängt da die Chaosknotenflagge und so. Ja, dann Betrieb von Kommunikationsstrukturen und Medien. Hier seht ihr die Chaos-CD zum einen. Ein paar Leute haben noch eine ergattern können. Ich hatte leider nur 5 Stück dabei, tut mir leid. Also in Hamburg liegen aber noch 600 weitere. Die könnt ihr über die Webseite auch bestellen, ist kein Thema. Sollte auch in Hamburg mittlerweile nur 10 Euro kosten, plus Versandgebühren. Ansonsten Kongress oder sonstige Veranstaltungen, wo ihr hinkommt, werdet ihr die auch kriegen. Dann haben wir die Datenschleuder. Da sind unten, glaube ich, noch ein paar vorhanden. Wie ich ja sagte, unser altes Kommunikationsorgan seit 1984. Achso, wenn ihr Mitglied werdet im CCC, kriegt ihr natürlich auch die Datenschleuder immer zugesandt. Also direkt bis nach Hause. Gebt auch ein Datenschleuder-Abo ohne Mitgliedschaft im CCC. Werbung, Ende. Durchführung und Teilnahme an Veranstaltungen. Hier sehen wir ein paar Bilder, wie von der Netzzensur-Demo in Düsseldorf im April 2002. Dann haben wir hier ein Bild vom Camp, das ist auch nochmal vom Camp hier unten links. Und ein Bild vom Kongress noch im Haus am Kölnischen Park mit irgendwie so einer komischen Eingangstor ausgeliehen von der Seabase in Berlin. Also Seabase in Berlin, das ist auch so eine Gruppe, mit denen wir zusammenarbeiten, die irgendwie behaupten, da gibt es eine Raumstation, die vor ein paar tausend Jahren unter Berlin abgestürzt ist und sie bauen jetzt diese Raumstation nach oder beziehungsweise, nein, sie buddeln sie aus, sie bauen sie nicht nach, sie buddeln sie aus. Aber sehr coole Räume, wenn ihr in Berlin seid und die Seabase halt oft, schaut da mal rein, es macht einfach Spaß da drin, weil es so Cybercafé-mäßig ist irgendwie, ist richtig spaßig. Ja, selber halt Organisation von Kongressen natürlich, Informationsveranstaltungen wie diese hier, Workshops und wir sind auf der Lobbyliste des Bundestages. Das muss man sagen, Lobbyliste des Bundestages sind sonst noch so 2.000, 3.000 weitere Vereine in Deutschland drauf. Das befugt uns aber bei Anhörungen dabei zu sein. Wir werden auch vom Bundestag befragt zu speziellen Themen. Und so wie ich es mitgekriegt habe, werden wir nächste Tag auch wieder eine Maschine vorstellen innerhalb des Bundestages, haben wir irgendwie so einen Timeslot von 10 Minuten gekriegt, um da mal etwas vorzustellen, was das CCC gerade baut. Schaffung von Kunst und Kultur, wie ich sagte, Blinken Lights Arcade, größtes Beispiel. Ansonsten gibt es auch viele Leute, die sich so ein bisschen mit alter Hardware auseinandersetzen und da irgendwie lustige Sachen draus bauen. Mitarbeit im CCC, ganz schnell. Was kann man machen? Vor Ort natürlich gibt es die Erfa-Kreise, Chaos-Treffs. Auf den Webseiten c3d2.de nachschauen, wann sich der Chaos-Treff in Dresden trifft. Einfach mal vorbeikommen, wenn ihr Bock habt und mit anderen Leuten, die genauso Querdenker sind, reden. Organisation und Durchführung von Veranstaltungen kann man auch natürlich mitwirken, selber als Referent beispielsweise. Wenn man ein interessantes Thema hat, was man vorstellen möchte, CCC hat meistens ein Ohr dafür. Und es gibt auch einige kleinere Gruppen zu speziellen Themen, die sich halt gerade mit irgendeinem interessanten Thema beschäftigen und sich dann auch mal so abseits von den Kongressen treffen und so weiter. Ansonsten, wie kann man virtuell mitwirken? Natürlich auf Mailinglisten, bekannteste ist debate@listcc.de, wo halt sehr viele Leute auch drauf subscribe sind, sehr interessante Diskussionen zum Teil stattfinden, sehr komische Flames manchmal auch, wie es halt so üblich ist, wenn noch Querdenker aufeinandertreffen. Die Chaos-Treffs-Liste gibt es für Leute, ich weiß nicht, ob ihr alle hier aus Dresden seid, ansonsten, wenn ihr irgendwie noch einen Treff aufmachen wollt, meinetwegen in Leipzig oder so, dann könnt ihr auf die Chaos-Treffs-Liste mal schreiben, ob es da vielleicht noch Mitstreiter gibt. Ich bin auch gerne dafür bereit, mal auf der CCC-Seite dann kurz hinzuschreiben, hier irgendwo ein paar Leute wollen in Leipzig einen Treff aufmachen, wer Bock hat, kann dann und dann da und da vorbeikommen. Das ist kein Thema. Mitstreiter suchen, einfach mal anschreiben, könnt ihr mich auch anschreiben. Ja, mail@ccc.de ist mehr so für den Kreis, sage ich mal, von Leuten, die wir so kennen, die können auch mitwirken bei Beantwortungen öffentlicher Anfragen. Dann gibt es die Datenschleuder. Wer coole Artikel hat und irgendwas veröffentlichen möchte, kann es durchaus in der Datenschleuder tun. Einfach mal Anfrage an ds@ccc.de senden. Wird immer gerne angenommen. So technische Artikel, auch politische Artikel, die irgendwie mit Rechnern zu tun haben, beziehungsweise was der moderne Datenreisende braucht. Dann haben wir die Webredaktion, die sich halt natürlich mit den Webseiten auseinandersetzt. Und wir haben mehrere Radiosender. Da fehlt jetzt noch eins drauf, sehe ich gerade. Chaos Radio in Berlin, die mittlerweile über 90 Ausgaben produziert haben. Bei Fritz läuft das Ganze immer. Dann haben wir das Herada in Darmstadt, ein bisschen kleinerer Sender, wird aber auch über das Netz gestreamt, die ein bisschen anderes Programm fahren, mehr nerdiger irgendwie. Dann gibt es in Ulm noch Dev Radio heißt das, glaube ich, noch auch wieder so eine Radiosendung halt von und über den CCC. Bitte? Und bei euch steht denn gerade, stimmt, genau, bei euch steht auch noch gerade etwas, was man über Kabelnetz noch reinkriegen kann. Ja, ansonsten weitere Informationen natürlich, mail@ccc.de, falls ihr eine Mail schreiben wollt. Ich bin natürlich auch noch im Laufe des Tages hier noch da für Fragen. Und auf den Webseiten gibt es noch mehr.